Buchmacherinnen, Folge 10 mit Johanna Ilkner und Jana Stahl. Wir sind heute wieder in Heidelberg, gar nicht so weit weg, wo wir schon im April waren mit Sandra Ustrin, nämlich im Komplex Dezernat 16 eigentlich. Eigentlich sind wir hier schon Dezernat 18. Johanna Ilkner, was kann man zu dir alles sagen? Es ist ganz schön viel. In erster Linie bist du, denke ich, Gründerin von Plan W. Da erzählst du gleich noch mal ein bisschen zu deiner Agentur, die du gegründet hast. Ja, du bist Politikerin. Erzählst du vielleicht auch noch ein bisschen was und vor allen Dingen auch Feministin. Und du wirst zur Jahrestagung der Bücherfrauen in Stuttgart einen Workshop zum Thema New Work halten. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Dein Thema ist auch Diversität und ihr habt hier, und das kann man vielleicht auch noch sagen, dass du das auch noch bist, du bist eine der Quartierleitungen der DMW, der Digital Media Women hier in Rhein-Neckar. Und da hattet ihr im Juli eine spannende Veranstaltung. Guck gerade nochmal, Diversity, Buzzword oder gelebte Unternehmenskultur. Mit Vertreterinnen von SAP, von Roche, aus der Sonderpädagogik der Pädagogischen Hochschule hier in Heidelberg und vom Gleichstellungsbüro der Hochschule in Ludwigshafen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie die Frauen aus den Unternehmen eben Diversität auch füllen und es nicht nur bei dem Buzzword belassen.
Ja, also was bei der Veranstaltung echt toll war und was, ne, was einfach auch für eine Frauenorganisation, wie es die DMW ja auch sind, was da wirklich immer wieder Antrieb und Auftrieb gibt, ist natürlich, wenn da einfach ja tolle Frauen zusammenkommen, die egal in welchem Kontext einfach ja Diversität und Frauenförderung und ja die auch Veränderung von Unternehmenskulturen oder von Kulturen in ihren jeweiligen Bereichen auch vorantreiben wollen. Und das war natürlich auch wieder ein schöner zusammenführender Moment, weil quasi alle, die auf dem Panel waren und alle, die teilgenommen hatten, da ja natürlich ein ganz, ganz starkes Interesse an diesen Themen hatten. Und ja, gerade in der Wirtschaft ist es natürlich auch so, dass es mittlerweile natürlich sehr schick ist, so divers wie möglich zu sein und unter Diversität natürlich nicht nur Frauenförderung gefasst wird, klar, sondern eben auch so das Sichtbarmachen von verschiedenen Minderheiten, finde ich immer, das ist nicht so eine ganz schöne Beschreibung, sondern eigentlich geht es ja eher darum, verschiedene Backgrounds, mit denen eben auch verschiedene Stärken und Erfahrungen einhergehen, mit Wert zu versehen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz, quasi als, also dieses deutsche Wort der Frauenförderung, ne, das klingt ja auch immer so, als könnten die was nicht und müssten noch irgendwo hingehievt werden. Und das heißt natürlich, so bei Diversität, alles viel, viel positiver und viel schöner und ja, also einfach ein bisschen netter auch verpackt. Also ich sage das jetzt ganz bewusst auch so, ich arbeite ja auch viel mit dem Begriff, aber es ist natürlich auch in gewisser Art und Weise so ein Feel-Good-Begriff. Und deswegen haben wir das auch ganz bewusst nochmal so aufgegriffen. Geht es eben darum, nur um diese Feel-Good-Botschaft und das zu transportieren. Und ja, die Unternehmen stellen sich dann da halt einfach in diesem Bereich auch positiv natürlich dar. Oder ist es wirklich auch in den Unternehmenskulturen schon angekommen? Ist es dort auch verankert? Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage, gerade auch von einem Frauenverband. Wir engagieren uns da ja gerade im beruflichen, im wirtschaftlichen Bereich. Und ja, da ist es, also so unsere aktuelle Kampagne 30 mit 30, da suchen wir mit den Digital Media Women gerade bundesweit 30 Unternehmen, die mindestens eine 30-prozentige Frauenquote in den Führungspositionen haben. Und naja, da ist zum Beispiel SAP und Roche, auch wenn jetzt mit den aktuellen Neuigkeiten der SAP, was natürlich erfreulich ist, aber das sind die natürlich noch längst nicht. Ja. Und von daher ist es sehr berechtigt, eben zu fragen, inwieweit ist es eben auch in den Strukturen auch verankert und was hat sich da geändert oder was wird sich auch perspektivisch da noch ändern? Und ja, und deswegen ist es da auch wichtig, nicht nur auf dieses schöne Wort zu gucken, sondern eben da auch ganz kritisch nochmal zu hinterfragen, wie sehen denn die Strukturen aus und wie ist es auch wirklich implementiert?
Mich interessiert da auch immer so ein bisschen, es ist ja die eine Sache, wenn die Führungskultur diesen Begriff so ausruft, Diversität, wir sind divers, aber schaffen Sie es auch immer, Ihre ganze Belegschaft, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen? Oder sagen die eben nicht einfach auch nur, ja, das ist jetzt wieder so ein neuer Begriff und wir können eigentlich gar nichts damit anfangen? Haben die Unternehmen da auch so ein bisschen davon erzählt?
Ja, ist eine gute Frage. Also so, ne, der Kern deiner Frage ist ja, ist es top-down oder kommt es auch wirklich aus dem Unternehmen selber, also von der Mitarbeiterschaft selbst? Ich glaube, da ist es ganz, ganz arg entscheidend, was wie das Thema eben intern auch aufgegriffen wird. Also guckt man zum Beispiel bei einer, weiß, wie auch immer, gearteten Kampagne zum Thema Diversität, guckt man drauf, dass man eben auch, zum Beispiel bei einer SAP, die wirklich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im Bereich Reinigungskräfte, Küchenhilfen und so weiter, guckt man auch mal auf die Leute. Wird das auch thematisiert, wer dort arbeitet oder geht es um Frauen in Führungspositionen? Also auch so, was und wer wird da angesprochen? Wer fühlt sich warum als Teil des Unternehmens? Das sind natürlich so die ganzen Sachen, die da mit berücksichtigt werden müssen. Und also wenn es gut gemacht ist, würde ich sagen, ist es auch wirklich so, dass sich alle gesehen fühlen und auch wertgeschätzt fühlen. Also so, das ist ja ein ganz, ganz großer Bestandteil, wenn gerade in großen Unternehmen Diversität sichtbar gemacht werden soll. Und es geht eigentlich fast immer um diese Sichtbarmachung und dann eben die damit einhergehende Wertschätzung von unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen Backgrounds. Und auch die SAP, also auch SAP in Waldorf funktioniert nicht, wenn zum Beispiel die Küche streiken würde, ja, dann läuft da gar nichts mehr. So. Oder zumindest mit sehr krummeligen Menschen wahrscheinlich, weil die alle nichts mehr zu essen bekommen. Aber ja, also Scherz beiseite, genau darum geht es nämlich. Ja, also viele dieser großen Unternehmen, die tun sehr, sehr viel für ihre Mitarbeiterschaft und da gibt's intern auch wirklich viele, viele Ideen und Ansätze und Kampagnen, die genau das machen, was ich gerade beschrieben habe. Und von daher, ja, kommt es tatsächlich stark drauf an, wo das Thema Diversität angesetzt wird und wie damit gearbeitet wird. Wenn es einfach nur ein reines Marketing-Ding ist, sage ich jetzt mal ganz bewusst, was von oben ausgerufen wird und da die Mitarbeiterschaft schlecht oder nicht oder einfach auch nur oberflächlich einbezogen wird, dann kann es nicht funktionieren, weil dann ist es einfach auch nicht echt. Dann ist es einfach nur ein Anstrich, also so, man sieht es viel so im queeren Bereich, wenn dann mal wieder CSD, irgendwie Christopher Street Day Saison vor der Tür steht und dann die Unternehmen das ganze Jahr nichts für das Thema machen und dann aber einen Riesenwagen für die Demonstration dann da irgendwie finanziell schön und schick ausstatten, dann ist es zwar ganz nett, aber überhaupt nicht in der Unternehmenskultur verankert, weil das ganze Jahr sonst wahrscheinlich wenig passiert. Und gerade dann die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die eben queer sind, die wissen das ja ganz genau, ja. Und dann kann man die, also so, die freuen sich vielleicht dann, dass sie da auf diesen Wagen können. Ja, das kann schon sein. Aber die wissen auch ganz genau, dass bisher halt sonst nicht viel gelaufen ist. Und das sind dann halt, das ist dann halt nicht wirklich gut verankert. So, das ist dann ein Symbol oder eine Aktion, was aber dann nicht wirklich nachhaltig oder langfristig verankert ist. Und ich glaube, darum muss es gehen, dass die Unternehmen intern ganz, ganz klar machen, das ist jetzt nicht eine einmalige PR-Aktion. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir besonders rainbow-mäßig toll hier auftreten, sondern das ist uns wirklich ein Anliegen. Wir wollen, dass sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Wir wollen, dass sich niemand verstecken muss. Und um das wirklich umzusetzen, das geht natürlich auch nicht innerhalb von kurzer Zeit. Also das sind Prozesse, die auch durchaus Zeit brauchen.
Jetzt gehe ich mal von der Buchbranche aus. Da gibt es, ich glaube, ein paar einzelne sehr große Unternehmen. Ich glaube, in die Nähe von SAP oder Roche würden wir da nicht kommen. Aber eben auch sehr viele mittelständische Unternehmen und kleine Unternehmen vor allen Dingen auch, bis eben hin zur Solo-Unternehmerin, sage ich jetzt mal. Wenn allen denen das Thema auch wichtig ist, wie schaffen die es denn, Diversität in ihre Unternehmen zu bekommen, wenn eben kein großes Budget dafür da ist? Wie schaffen die das?
Also was, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt ist, sich selber bewusst zu machen, was versteht man unter Diversität, was bedeutet es für mich, für mein Unternehmen, egal wie groß es ist. Und wenn es nur 2 Leute sind, ist ja egal. Ja. Trotzdem geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen und sich einfach zu überlegen, was beinhaltet das alles für mich. Ich meine, so die klassischen Dinge sind natürlich, dass man so die Identitätsmarke, so Alter, Geschlecht, körperliche Voraussetzungen, also Behinderung, chronische Krankheiten, also so diese ganzen Aspekte, dass man darüber nachdenkt, dass man einfach schaut, okay, was machen wir in den Bereichen vielleicht auch schon? Also so tatsächlich so eine kleine Art Status Quo-Aufnahme auch. Und was geht vielleicht auch besser? Oder zum Beispiel auch, wo wollen wir uns vielleicht nächstes Jahr ein Stück weit drauf fokussieren? Weil wenn man sich quasi wirklich diese ganzen Identitätskategorien anguckt, das ist ganz schön viel, ja. Also das ist recht umfassend und da könnte man sich wahrscheinlich locker 10 Jahre damit beschäftigen. So, ja, das ist sicherlich gar kein Problem. Man kann dann natürlich auch einfach gucken, was ist denn für uns relevant? Also ich sage mal, wenn wir jetzt bei der Buchbranche bleiben, ist natürlich immer noch Frauen in Führungspositionen ein ganz relevantes Thema. Es ist eine sehr weibliche Branche mit unverhältnismäßig wenigen Frauen in Führungspositionen. So, und das sind zum Beispiel Dinge, da denke ich, das ist immer noch hochaktuell, ja. Und auch generell, also verschiedene Diversitätsthemen wie Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das sind zum Beispiel auch Dinge, das ist ja kein Frauenthema, das ist einfach ein Familienthema. Oder auch, was immer relevanter werden wird, einfach weil auch der Pflegebereich sich so stark verändert aktuell, gerade bei uns in Deutschland, ist eben auch, also nicht nur Kindererziehung, sondern tatsächlich auch Pflege der Angehörigen, also Eltern oder andere Verwandte, so da finden schon auch nochmal Veränderungen statt und es wird auch im Berufsleben sicherlich dadurch, dass wir alle viel, viel älter werden aktuell und die Pflegebranche halt ja so gerade so problematisch oder so schwierig aufgestellt ist, wie es ist mit den Finanzierungen und so weiter. Das werden wir auch sicher in den nächsten 10, 20 Jahren nochmal ganz anders in den Blick nehmen müssen als bisher. Und das sind natürlich alles Themen, wenn wir jetzt, wie gesagt, mal bei der Buchbranche oder so auch bei anderen, sicherlich anderen Wirtschaftszweigen in Deutschland bleiben, das wird uns sicher noch für eine absehbare Zeit beschäftigen. Ja? Und das heißt aber nicht, dass man dann eben nicht auch zum Beispiel sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identitäten nicht auch in den Blick nehmen kann. Und wie gesagt, diese Status-Quo-Analyse, nenne ich es jetzt einfach mal so pauschal, ist da sicherlich ein guter erster Schritt. Und dann ist es recht, also was recht verbreitet ist und recht klassisch ist, ist es dann eben auch zusammenzufassen und zu formulieren und in so eine Art, naja, es wird verschieden genannt, ne? Code of Conduct, Verhaltenskodex, Moral oder so die eigenen Grundwerte einfach zu definieren. Und das natürlich dann eben auch öffentlich zugänglich zu machen. Das kann relevant sein für Leute, die sich beim Unternehmen bewerben, einfach weil das natürlich ein ganz deutliches Signal ist. So, wir haben uns damit beschäftigt, wir nehmen das ernst, wir wollen hier diese und jene Themen bei uns beachten, wir wollen das auch wertschätzen. So, das ist eine nicht zu unterschätzende Außenwirkung, die meiner Meinung nach mittlerweile sehr, sehr wichtig ist. Einfach, wie gesagt, auch diese Selbstverortung und Selbstpositionierung. Und dann hast du es ja auch gerade schon richtig gesagt, dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie sind die Ressourcen. Also natürlich kann ein großes Unternehmen, was da dann einen Teil von seinem Budget reinstecken kann, was, wenn es, ne, oder ich gehe jetzt einfach mal positiv davon aus, einen großen Teil von seinem Budget reinstecken kann, hat dann ganz andere Möglichkeiten als ein kleiner Mittelständler, das ist ganz klar. Was aber nicht heißt, dass man mit wenig Geld nichts machen kann. Man muss dann vielleicht ein bisschen kreativer vorgehen. Und wenn es meinetwegen auch dann nur kleinere interne Sachen sind, wie gesagt vielleicht nicht so viel Geld kosten dürfen, aber trotzdem zum Beispiel auch der Mitarbeiterschaft deutlich machen, das ist uns wichtig. Also ein ganz gutes Beispiel ist ja gerade aktuell, dass bei den Fridays for Future Demos und so weiter, da haben viele Unternehmen haben dann ihre Mitarbeiterschaft einen halben Tag freigegeben oder sind gemeinsam zur Demo oder so. Also so, das sind so Dinge, damit macht man ganz, ganz deutlich, wie steht man im Unternehmen zum Thema Umweltschutz, ja, und oder Klimaschutz das kostet schon theoretisch ein bisschen Geld, weil natürlich Arbeitszeit dann dafür drauf geht. Aber genau sowas kann man natürlich auch machen, dass man während der Arbeitszeit ein bestimmtes Thema setzt und dadurch einfach auch die Wertschätzung dafür ausdrückt. Und es kostet schon Geld, aber eben auch kein extra Geld. Ja? Und das sind so Dinge, das kann jedes Unternehmen, egal wie klein oder groß, kann man das machen. Sowas in der Art. Und da geht es wirklich einfach immer noch viel um Sichtbarkeiten, viel um Respekt verschiedenen Themen gegenüber aufbringen und das dann eben mit, je nachdem, was halt die Ressourcen sind, ob es dann Zeit ist oder Geld ist, das ist dann recht individuell. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass auch quasi kleine Unternehmen oder auch Einzelunternehmen da schon einiges machen können, wenn sie möchten.
Jetzt ist das die Seite, die im Unternehmen passiert? Wir haben uns in diesem Jahr auch öfter gefragt, wie divers ist denn die Buchbranche eigentlich in ihren Produkten? Wie beobachtest du das so von außen?
Naja, also wir haben ja immer noch Frauenliteratur, Migrationsgeschichten, also auch selbst Leute, die quasi eigentlich hier geboren sind und so weiter. Da bin ich immer so ein bisschen fassungslos, dass sie in dieses Genre, ich weiß gar nicht, heißt es Migration oder wird es irgendwie anders genannt, aber irgendwie einen ganz schrägen Namen hat der Bereich auch nochmal. Also so quasi bei den Veröffentlichungen finde ich es schon immer wieder erstaunlich, was es so für Unterbereiche dann gibt, wo dann viele Menschen reinfallen, die gerade eben so ein diverseres Bild auch vermitteln würden, wo ich mir denke, so, boah, ist auch echt, also es ist wirklich schade, dass es nicht einfach ganz normale Literatur sein kann, sondern dass es dann eben, wie gesagt, Kategorie Frauen, Kategorie Migration dann eben auch ist. Das befremdet mich so ein bisschen. Das hat für mich irgendwie was, also es ist für mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das verstehe ich nicht so ganz, warum das so ist. Andererseits kann man sagen, okay, auf bestimmte Themen wird da nochmal ein bisschen der Fokus drauf gelenkt. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer damit, weil das markiert ja auch quasi anders sein und das markiert ja auch eben nicht dem Normalen entsprechend. Und also dadurch wird für mich ganz, ganz stark transportiert, dass immer noch dieses, ja, dass wenn wir irgendwie an, ich sag's jetzt mal bewusst so, den erfolgreichen, tollen Bestseller-Autor denken, dann denken wir eben an einen Autor, an einen Mann und genau. Und ja. Und das finde ich ein bisschen schade, dass so diese Bilder immer noch so, obwohl die Branche sich ja wirklich ganz, ganz stark verändert hat. Also wenn man mal anschaut, in was für einer kurzen Zeit Frauen ja erst in professionell, sag ich mal, publizieren oder zumindest also wenn man so Verkäufe anguckt, das ist jetzt ja noch kein riesig langer Zeitraum im Vergleich zu Männerliteratur. Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht. Vielleicht muss man auch manchmal sagen, ja, okay, es dauert vielleicht manchmal noch ein bisschen, aber Ja, also ich bin ja auch eher jemand, ich gucke da ein bisschen ungeduldiger drauf und ich finde, dass da könnte sich schon noch mal ein bisschen was auch schneller bewegen.
Gut, also jetzt hast du diesen Auftrag an die Buchbranche quasi hier zementiert. Aber vielleicht auch mal andersrum gefragt, gibt es denn Buchprodukte, Veröffentlichungen, wo du sagst, genau so muss es sein?
Also ich finde es schon interessant zu beobachten, dass so in den, ich weiß gar nicht, vielleicht letzten 6, 7, 8 Jahren, dass schon sehr, sehr viel junge Frauen sehr erfolgreiche, sehr aktuelle, gesellschaftskritische, politische Bücher veröffentlicht haben und damit erfolgreich waren. Und das denen, glaube ich, nicht, ich glaube im Vorhinein, ja, war das nicht so klar, dass das so sein könnte überhaupt. Also ich denke jetzt gerade, das habe ich jetzt als aktuelles Beispiel gerade so im Kopf, weil erst letzte Woche die Lesung war. Also zum Beispiel Sophie Passmann, ne, die wirklich da relativ provokant, natürlich auch inhaltlich und mit dem Titel des Buches unterwegs war, quasi so gut wie nur schlechte Kritiken sich eingefangen hat, aber es ist ein Bestseller, ja. So, und es zeigt schon auch, dass das deutsche Feuilleton, wenn man das so möchte, ne, die ja irgendwie die Götter der Buchkritik dann ja auch sind, die können damit nichts anfangen. Das hat aber eine ganz hohe gesellschaftliche Relevanz, was sie dort veröffentlicht hat und was sie in dem Buch gemacht hat. So, und das finde ich natürlich schon ganz spannend und das zeigt eben schon auch, dass es funktionieren kann, eben dann auch, ne, wie in dem Fall von der Sophie Passmann, so ein ganz klassisches, knallhartes feministisches Thema anzugehen, das vielleicht sogar noch auf eine witzige Art und Weise, auf eine sehr kreative Art und Weise aufzubereiten. Und das natürlich so dem etablierten Literaturkritik, der Kritikbubble, sage ich jetzt mal, überhaupt nicht schmeckt. Und trotzdem funktioniert es. Und sowas finde ich sehr interessant. Und was ich auch sehr spannend finde, sind dann auch, es gibt ja auch viele Veröffentlichungen, die in ganz kleinen Verlagen passieren, die auch so vielleicht teilweise anfangen und sich dann so gut verkaufen oder was dann so gut funktioniert, dass es dann nochmal von einem größeren Verlag aufgegriffen wird. Sowas passiert ja durchaus auch immer mehr, weil einfach viele Marketingwege und viele Vermarktungswege, die früher sehr exklusiv nur bei den Verlagen waren, mittlerweile einfach durch Online-Möglichkeiten ganz, ganz anders gestaltet sind. Und parallel dazu auch, das finde ich zum Beispiel im Zeitschriftenmarkt auch sehr interessant. Also es gibt tolle Sachen, ich denke jetzt gerade ans Missy-Magazin, die in einer Zeit, wo alle gesagt haben, ja, Zeitschriften, Zeitung, das ist einfach Quatsch, so ein Projekt jetzt anzugehen, die das gemacht haben und gesagt haben, nee, wir machen jetzt ein krasses Nischenthema, feministische Zeitschrift, machen es halt ein bisschen anders und so nach unseren Vorstellungen, was wir denken, was da modern und cool und gut sein könnte. Und machen wirklich ein Printprodukt, ja, und haben dann aber sehr schnell auch parallel das Online-Pendant dazu ausgebaut. Und das funktioniert ganz, ganz toll. Also nur weil es eben online auch gibt, heißt nicht, dass die Leute das Printprodukt nicht kaufen und umgekehrt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und das ist eben auch so eine, das ist was glaube ich auch bei vielen Dingen, die eben quasi so unvorhergesehen in Anführungsstrichen erfolgreich sind oder für die Bubble vielleicht unvorgesehen erfolgreich sind, dass da auch so eine kanalübergreifende, ich will es gar nicht Vermarktung nennen, Bekanntheit und eine Community aufgebaut wird, die eben dann auch von online Printprodukte kauft und umgekehrt wirklich ein Abo hat und dann auch online mitverfolgt und supportet und Dinge vorantreibt. Also so, das finde ich sehr, sehr spannend und das sind natürlich so quasi gerade einfach, das trifft auf viele Bereiche zu, so eine aktuelle Entwicklung, die ja auch so im Buch- und Verlagswesen oder in der Branche natürlich auch zu beobachten ist. Und da habe ich das Gefühl, dass viel Frauen oder viel feministische, queere und teilweise auch viel so, ich benutze jetzt mal den Begriff, ne, so dieses Migrantische, also so, ich meine damit eigentlich eher, sowas in Richtung neue deutsche MedienmacherInnen und also so Menschen, die einfach das Nicht-Weißsein thematisieren. Das hat nämlich gar nichts mit migrantisch zu tun. Das wird nur bei uns in Deutschland immer noch so gelabelt, Klammer auf, Klammer zu. Also so, ich habe auch das Gefühl, dass gerade die Gruppen, die da auch sehr, sehr aktiv sind, die auch online sehr aktiv sind, dass die das sehr klug und kreativ auch machen, da auf diese neuen Gegebenheiten einzugehen und wirklich auch dieses Online, Offline teilweise total leichtfüßig miteinander verknüpfen können auch. Also so, das finde ich sehr spannend zu beobachten. Also vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel aus der Richtung ist Cholak, ne? Ja. Cholak. Oh Gott. Ja, peinlich. Ich habe gerade in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, den Nachnamen vergessen, aber wirklich auch ein ganz, ganz spannender, toller Autor, der einfach auch wirklich online sehr aktiv ist und viele seiner Themen einfach, ja, auch da wieder kanalübergreifend ganz, ganz spannend auch die Themen setzt, mit denen er eben dann auch in seiner Literatur arbeitet. Und das finde ich sehr interessant, wie sich da natürlich auch die Branche massiv dadurch ändern wird. Also so, das sind jetzt so die ersten Leuchttürme in diese Richtung, so würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Aber ich glaube, dass das dass es auch ein recht zukunftsweisendes Herangehen eben auch ist. Oder also für mich sieht es sehr stabil aus, was da probiert wird. Ja, weil das eben nicht nur auf das Printprodukt abzielt, sondern das einfach nochmal viel, viel breiter aufmacht und da auch viel, also auch tatsächlich auch zum Geld verdienen, sage ich jetzt mal so platt, auch neue Möglichkeiten schafft. Mhm.
Ich wollte noch einmal zurückkommen zu dem, was das Feuilleton mag. Ich denke, das wird ja jetzt auch gerade beim Buchpreis deutlich, dass es eben so Kategorien gibt, ja, die das Feuilleton gerne mag und hypt. Und dass es andererseits dann auch wieder die Kategorie gibt, das ist aber meistens nicht das, was sich so verkauft. Mhm. Ja. Also ich glaube, da lohnt es sich einfach ein bisschen offen zu sein und das eine wahrzunehmen und trotzdem daneben das andere auch zu lassen und zuzulassen vor allen Dingen auch. Gut, dann schwenken wir mal so rüber zum Thema New Work. Das ist ja zum Aussprechen immer ganz schwierig. Und was heißt es denn eigentlich genau? Also gut, man könnte denken, neue Arbeit, ja, aber wie fühlst du den Begriff?
Also den Begriff gibt es ja schon lang tatsächlich. Also eigentlich ist es ja fast, eigentlich ist damit ja so ein, ja fast schon philosophisches Konzept gemeint. Und zwar meint es eigentlich sinnhaftes Arbeiten. Also es wurde so ursprünglich geprägt, dass es darum geht, neue Arbeitsformen sind eben nicht mehr die klassischen Arbeitsformen, wo es darum geht, ich gehe morgens zur Arbeit, in die Fabrik, wie auch immer, stecke mein Kärtchen rein, reiße meine 8 Stunden runter und gehe dann wieder nach Hause und mal auch die Bereiche sind voneinander getrennt und so weiter. Das wird so in der Form in Zukunft nicht mehr geben oder ist ja jetzt auch schon, also wir sind, jetzt ist ja schon die Zukunft, wenn man so möchte, oder die Veränderungen haben ja schon stattgefunden, ja. Also man kann jetzt nicht so tun, als ob es sich um was Utopisches handelt, sondern es ist ja tatsächlich auch schon so, sicherlich nicht in allen Branchen und sicherlich wird es vielleicht auch nicht überall so zutreffen, aber das ist einfach die Theorie hinter diesem Begriff oder hinter diesem Wort, neues Arbeiten. Und das meint eben, dass in Zukunft ein Großteil der Leute so arbeiten wird, dass sie Sinn in ihrer Arbeit sehen wollen, dass einfach Arbeiten nur um Geld zu verdienen oder in Anführungsstrichen nur um der Arbeit willen, das erfüllt die Menschen nicht, das ist nicht das, wie die Menschheit in Zukunft arbeiten möchte. So, das finde ich ganz interessant, weil ich würde mal behaupten, dass, klar, jeder würde lieber gern sinnhaft arbeiten. Also, oder vielleicht nicht alle, aber viele. Also von daher finde ich es auch ganz interessant, das so als neues Konzept auszurufen. Aber ich denke, dahinter steht natürlich auch, dass es, ja, dass es früher gar nicht, dass es vielleicht vor ein paar Jahrzehnten gar nicht zugelassen wurde, so den Bereich Arbeit auch als Lebensbereich eben zu betrachten, wo eben auch bestimmte Dinge beachtet werden sollten. So, ja. Und das ist schon eine neue Entwicklung. Und ja, viele bringen das dann immer mit irgendwelchen, wie auch immer, Millennials oder ja, wie auch immer man dazu sagen will, bestimmten Generationen dann in Verbindung. So, ja, die wollen das nicht und die sind dazu nicht mehr bereit und so weiter. Und was da aber eigentlich dahinter steckt, also so, es sind dann so Aussagen wie, ja, die sind ja wirklich, die machen ja, wollen ja echt keine Überstunden jetzt mehr machen. Unglaublich, diese jungen Leute, so, ja. Und da muss man natürlich auch mal hinterfragen, ja, ja, aber das ist ja auch ein gutes Recht, ja. Also es ist auch ganz spannend, dass bestimmte Dinge, die ja eigentlich auch, also gerade bei uns in Deutschland, durch die gewerkschaftliche Arbeit ja auch erkämpft wurden, so, dass da vieles ja, oder in vielen Branchen auch, dass es auch normal war, das nicht zu achten, ne? Also dass eben Überstunden normal sind, dass eine ganz, ganz, ganz krasse Obrigkeitshörigkeit normal ist, dass man gar keine Möglichkeiten hat, sich gegen die Führungsebene oder den Chef, die Chefin zu wehren. Und also so solche Dinge, selbst bei uns, mit eigentlich einer in vielen Bereichen doch starken gewerkschaftlichen Tradition, ja, selbst bei uns ist es ja so geworden. Und da ist natürlich New Work schon eine Gegenbewegung, die einfach sagt, nee, ich will nicht mein Leben komplett auf der Arbeit verbringen. Wenn ich das tue, dann mache ich das selbst gewählt. Also das ist auch nochmal, kann man glaube ich auch nochmal gut sich drüber unterhalten, was das dann alles nochmal nach sich zieht oder wie freiwillig solche Sachen dann sind. Aber genau, also so, das ist halt eben eine Auswirkung davon, dass man sagt, Ich will nicht einfach nur dahin gehen. Ich will, dass es sinnvoll ist. Ich will mich auch einbringen. Also auch so dieses ein ganz wichtiger Teil von neuen Arbeitsvorstellungen ist eben auch, dass diese streng hierarchischen Top-Down-Beziehungen aufgebrochen werden. Also so ganz viele sagen dann dazu agile Arbeitsmethoden oder hierarchiearme Arbeitsformen. Also es wird dann ja viel, ja, da gibt es ja verschiedene Methoden, dass dann damit gar nicht mit Hierarchiepositionierung gearbeitet wird, sondern mit Kompetenzen und in Circlen und wie auch immer. Also da gibt's viel Literatur und viel, viel Theorie auch dazu, wie das dann alles aussehen kann. Ja, und diese ganzen Dinge werden darunter gefasst und was, glaube ich, so diese Idee und Konzepte von New Work ganz stark nochmal angeschoben hat, ist natürlich auch digitale Veränderungen. Also es gibt einfach ganz viele Methoden, um heute zum Beispiel im Team zu arbeiten, kollaborativ zu arbeiten, also sozusagen ortsunabhängig, also so klar Internet, aber eben auch ganz viele technische Errungenschaften machen es uns heute erst möglich, in viele dieser Arbeitsvorstellungen überhaupt erst so reinzugehen, dass es auch eine technische Umsetzung überhaupt, dass es da überhaupt auch klappt. Und in Anführungsstrichen, die Digitalisierung hat da auch sehr, sehr viel verändert natürlich. Also so, wir werden uns sicher noch eine auf absehbare Zeit damit auch weiterhin beschäftigen und auseinandersetzen, weil durch technische Möglichkeiten oder durch neue technische Möglichkeiten eröffnen sich halt auch neue Möglichkeiten zum Arbeiten, neue Orte, neue Zeiten und das war vor 20 Jahren einfach gar kein Thema, weil man konnte daheim fast nicht arbeiten, außer man hat sich halt, also außer man hat halt quasi eine Arbeit gehabt, wo man sich seinen Stapel, was auch immer, mit nach Hause nimmt. Und
Korrekturen zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, das geht wahrscheinlich heute auch immer noch gut ohne Internet. Aber in ganz vielen Bereichen ist natürlich auch so richtig Homeoffice zum Beispiel. Also ne, Telearbeit gab es früher auch schon, klar. Aber richtig Homeoffice ist natürlich, ist in ganz, ganz vielen Bereichen und Branchen erst durch das Internet möglich. Ne?
Also so ganz vorsintflutlich sind diese Korrekturen nicht, weil da der Anspruch der Verlage doch inzwischen auch steigt, dass man eben nicht nur Korrekturen auf einem Blatt Papier hat und im Umbruch, sondern dass man sie inzwischen auch, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten natürlich, dass man sie ins PDF wieder einarbeitet oder dass man sie eigentlich sofort schon in irgendein InDesign-Programm einarbeitet. Also da steigen, glaube ich, die Erwartungen an die Korrektorin, den Korrektor schon auch. Also es ist nicht so, dass die Buchbranche da stehen bleibt. Thema agiles Arbeiten habe ich zufällig jetzt gerade am Wochenende den SWR1 Arbeitsplatz gehört, wo so ein bisschen gefragt wurde oder beziehungsweise wo ein Professor aus der Universität St. Gallen, Christoph Peters heißt er, glaube ich, in einer Studie herausgefunden hat, dass es so ist, dass Unternehmen zwar versuchen, agil zu arbeiten, dass sie das aber immer noch nicht so ganz verinnerlicht haben. Also ich glaube, das Stichwort war dann oder die beiden Stichworte Doing Agile und Being Agile. gibt es denn da Unternehmen, die das besonders gut machen und die das wirklich so verinnerlicht haben? Sind wahrscheinlich wieder die Großen dann auch.
Würde ich gar nicht unbedingt so sagen. Also ich glaube, kleine Unternehmen können viel leichter agil sein als die Großen. Also ich sehe das recht simpel. Man muss da gar nicht so in die coolen Agile-Wörter und so weiter da abtauchen. Ich sehe das viel einfacher. Also ich glaube, es hängt ganz eng damit zusammen, inwieweit Hierarchie aufgebrochen werden kann. Also egal welche Größe, wenn wir jetzt bei einem klassischen Unternehmen sind, ja, welche Bereiche kann denn die Geschäftsführung abgeben? Es wird immer Bereiche geben, alles was, ich sage jetzt mal, mit Finanzen, mit Buchhaltung, mit Mitarbeiterführung oder Mitarbeiterverwaltung vielleicht, eher so Personalmanagement oder sowas. Das sind alles Dinge, das wird jetzt sicherlich nicht in ein agiles Team gehen können, weil da müssen gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. So, da geht es um ganz, also die, das sind ziemlich fest, also einfach auch durch Regeln und Gesetze fest definierte Prozesse. Weiß ich jetzt nicht, ob man da dann anfangen kann, agil zu arbeiten. Ja. Aber ganz viele andere Dinge, die können verändert werden. Aber jeder Veränderungsprozess ist halt gerade auch für große Unternehmen ganz, ganz schwierig, weil die Hierarchiestrukturen oder die Verantwortungsstrukturen, die dann da sind, die sind ja auch gewachsen und die sind ja meistens auch nicht grundlos so. Und was halt auch bei ganz vielen von diesen agilen Arbeitsmethoden der Fall ist, es wird ja meistens davon ausgegangen, dass viele Leute gerne Verantwortung übernehmen möchten. Und das ist auch nicht zwangsläufig so. Gerade Leute, die in ein großes Unternehmen gehen, die wollen manchmal gar nicht so gerne dann irgendwelche Projekte managen und da mehr Verantwortung übernehmen oder so. Also, und da wird, glaube ich, auch oft so agiles Arbeiten oder neue Arbeitsformen werden da oft ein bisschen falsch verstanden, weil eigentlich geht es darum für alle, es ist sehr, sehr aufwendig, wenn man das nämlich richtig machen möchte oder nachhaltig und langfristig das anlegen möchte. Und deswegen hängt es eigentlich auch wieder ganz viel mit Diversität zusammen, weil man muss eigentlich drauf gucken, was können meine Leute, wer ist wo besonders gut und wie kann ich da eine Rolle kreieren oder einen Verantwortungsbereich schaffen, wo die Person sich dann wohlfühlt und was auch wiederum im Team, im Gesamtgefüge, im Unternehmen dann auch, auch so akzeptiert oder so wertgeschätzt wird. Und deswegen, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist eigentlich hochkomplexes Personalwesen oder sehr komplexe Personalführung. Und ganz viele Führungskräfte sind da überhaupt nicht ausgebildet darin. Die wissen gar nicht, wie das geht. Also so, es hängt schon ganz viel damit zusammen, ob es gewollt ist, ob es quasi richtig gewollt ist, also ob damit dann auch einhergeht, dass Strukturen sich auch verändern, dass sich auch auch Führungsebenen, also meiner Meinung nach müssen sich auch ganz viele Führungsebenen dadurch müssen erstmal aufgeweicht werden, damit es überhaupt möglich ist. Und viele Unternehmen wollen das gar nicht wirklich, ja. Und die sagen dann, okay, wir führen jetzt hier tolle agile Arbeitsprozesse ein. Aber das ist so ein bisschen auch wie dann diese, und jetzt gehen wir einmal im Jahr alle zusammen zum CSD-Stempel. So, da ist dann halt so ein Stempel drauf und dann, keine Ahnung, macht man halt mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, Scrum-Workshop oder so für die Mitarbeiterschaft. Aber ja, das so.
Dann hat man den Haken dran.
Ja, genau. Und man ist ein modernes Unternehmen und man arbeitet agil und so. Aber ja, also so, das ist, glaube ich, schon, ja, es muss schon auch sehr ernst gemeint werden. Und deswegen, ich würde da gar nicht einen riesen Unterschied zwischen groß und klein machen, weil eigentlich potenziell, würde ich sagen, kann ein kleines Unternehmen das ja viel, viel schneller umsetzen, weil die ja schon an und für sich agiler sind in ihrer Grundstruktur. Auch da wieder, ne, auch so noch vielleicht noch mal in Parallele auch zu dem Begriff New Work, auch agiles Arbeiten. Gerade die kleinen oder gerade auch kreative Bereiche, kreative Branchen, die arbeiten, also würde ich mal ganz provokant zu sagen, die arbeiten schon immer agil, weil sie es müssen. So, ja, da geht es immer da, also gerade wenn man sich im Kreativbereich so mittelständische Agenturen oder so anguckt, die müssen ständig alle aus ihrem Team einbeziehen, die brauchen immer kreativen Input, die müssen auch Aufgabenbereiche rotieren, damit die Leute nicht festgefahren werden und so. Also so, das ist da eigentlich schon immer, es wird da schon lange so gehandhabt, ja. Also so, das ist eigentlich ist nichts Neues, gibt jetzt halt vielleicht ein paar coole neue Bezeichnungen und es schwappt in andere Branchen auch über, also was ja nicht schlecht ist, so das ist an und für sich, so im Kern, im Prinzip sind es ja spannende, gute Ansätze, sich einfach Strukturen anzugucken und zu sagen, okay, wie können wir es vielleicht ein bisschen beweglicher gestalten, wie können wir das so gestalten, dass mehr Leute auch was zu sagen haben, was zu melden haben und sich einbringen können, ist ja an und für sich, also so von diesem partizipativen Ansatz ist es ja eine tolle Idee, ja. Aber auch da halt wieder die Frage, wie es umgesetzt wird, an welcher Stelle auch, wer mitgenommen wird, wer mit einbezogen wird, ist dann natürlich sehr, sehr relevant.
Es würde mich noch eine Frage interessieren. Ich glaube, es taucht in deinen Texten auch auf, New Work und eine Chance für Frauen. Ist das so?
Jein. Also ja, auch an der Stelle wieder, ne? Also wenn... wenn neues Arbeiten bedeutet, dass, ich sag mal, dass sinnhaftes Arbeiten auch mehr Geld wert ist, dann zum Beispiel riesen Chance, ne? Weil ganz viele, also ne, man sieht es wird ja immer auch zum Beispiel, also es wird ja recht negativ zum Beispiel auch bewertet, dass wenig Frauen in die Ingenieursberufe oder in Studiengänge, wie auch immer, reingehen. Im, weiß ich nicht, Informatik, mathematischen Bereich und so das und immer noch, weil, keine Ahnung, Kunstwissenschaften oder was auch immer studieren, so Dinge, mit denen man kein Geld verdient, ne, so Liebhaberfächer vielleicht oder wie auch immer man das dann halt so gelabelt wird. Und das ist natürlich dann in Verbindung mit New Work, wo es eben darum geht, seine Leidenschaft zu finden und einfach auch mit dem, was man gerne tut oder wo man einfach auch gut drin ist, eben auch Geld zu verdienen. Das, ne, das ist ja auch eine der Grundaussagen. Wenn sich da was verändert, dann ist es eine ganz große Chance, weil einfach viele, viele Mädchen, viele Frauen ihre Berufsentscheidungen wirklich kann man kritisieren oder kann man drüber diskutieren. Das will ich jetzt aber an der Stelle ganz bewusst auch nicht werten. Aber wenn man das zum Beispiel als einen so ersten Step in Richtung Berufsleben auch sieht, kann man da schon mal sagen, okay, wenn da eine Veränderung oder eine noch stärkere Veränderung stattfinden wird, sind Frauen per se schon mal ganz gut aufgestellt, weil sie das wohl schon länger so machen und auch vor allem die gut ausgebildeten Frauen sich da wohl immer noch nicht nach den wirtschaftlichen Prämissen orientieren, sondern nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen. Und das ist dann eine sehr solide Basis für die neue Arbeitswelt, weil viele Frauen dann offensichtlich schon ganz anders anfangen und ganz anders an ihre Ausbildung auch rangehen. Ja, und gleichzeitig muss man sagen, sind wir da ja noch nicht. Ein anderer Aspekt, wo Frauen auch Vorteile haben könnten, also auch an der Stelle, ne, es sind teilweise auch noch Hypothesen, also da gibt es jetzt noch keine umfassenden Forschungen oder so dazu, sind halt eher so Gedankengänge, was quasi gut laufen könnte für Frauen, sind eben schon auch digitale Veränderungen und Fortschritte im digitalen Arbeiten. Also viele Frauen haben einfach durch verschiedene Gründe verschiedene Phasen in ihrem Erwerbsleben. Und auch ne, diese in Anführungsstriche Brüche im Lebenslauf. Ja, und da könnte man einmal sagen, durch digitale Möglichkeiten zu arbeiten, hat man eben auch die Möglichkeit, wenn man eben vielleicht gerade nicht so mobil ist, durch Kindererziehung oder was auch immer, kann man trotzdem beispielsweise zu Hause arbeiten oder einfach flexibler arbeiten. Man kann auch so arbeiten, dass es nicht die klassischen Bürozeiten 9-to-5 sind. Also so, solche Dinge könnte man sagen, okay, das könnte vielen Frauen entgegenkommen. Und tatsächlich auch im Bereich Gründung und Selbstständigkeit würde ich schon auch sagen, es ist mittlerweile so einfach wie noch nie. Also wenn man es ganz plakativ machen will, eigentlich braucht man einen Laptop und Internetanschluss und kann innerhalb von kürzester Zeit in dem Bereich, den man gerne tut, anfangen und loslegen und ganz, ganz viel auch selber machen. Also so, das sind, glaube ich, schon auch Chancen. Die sind nicht exklusiv für Frauen, die sind für alle, weil es einfach da einfacher ist als früher. Aber gerade Frauen, die sich auch im Bereich Gründung ja immer noch, ne, die da immer noch sehr, sehr wenig vertreten sind, dadurch, dass die Hemmschwellen oder auch die finanziellen Hemmschwellen ganz massiv gesunken sind, könnte man auch sagen, das ist auch eine Auswirkung von dieser neuen Arbeitswelt, dass da auch Frauen vielleicht eher dann in Selbstständigkeiten gehen könnten.
Ist es ein Problem auf der anderen Seite, dass wir trotzdem weiterhin so prekäre Jobs haben und ist vielleicht die Gefahr auch groß, dass die auch wieder mehr werden?
Ja, also ich meine, man hat in einigen klassischen Frauenbranchen hat man natürlich auch durch Digitalisierung so ziemlich üble Auswirkungen, ne? Also so was mir immer einfällt oder als ein sehr hartes Beispiel sind Sekretärinnenaufgaben oder auch Schreibdienste. Das ist teilweise ganz, ganz schlimm. Da werden wirklich, da gibt es dann einen, wie ich sage, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, aber so eine Art, also ne, da gibt es dann einen. Es sind tatsächlich, glaube ich, fast nur Männer, die dann quasi so eine Schirmfirma machen und dann wirklich Mütter, die zu Hause im Homeoffice hocken mit ihren kleinen Kindern oder wie auch immer, die ihr komplettes Equipment selber kaufen müssen, die dann daheim wirklich für einen echt üblen Stundenlohn dann da die Schreibarbeiten machen, also ne, irgendwie Bänder zugeschickt, oder das ist ja mittlerweile, gibt's ja nicht keine Bänder mehr, aber es ist ja alles digital, aber dann da quasi abtippen für ein echt mieses Geld, dann eben über diese Schirmfirma, die dann natürlich nochmal einen fetten Prozentsatz sich einbehalten. Klar, die schaffen die Aufträge ran und so, logisch, aber trotzdem, also so, das ist zum Beispiel was, da würde ich sagen, da muss man wirklich von einem Rückschritt sprechen, weil da, also auch am zu Hause bei den Frauen, niemand achtet darauf, ist der Arbeitsplatz, ist das alles richtig eingerichtet, also in, Stichwort Gesundheitsvorsorge und so weiter, wie sind die Krankenversichert, sind die scheinselbstständig und diese, und das hat dann natürlich wieder massive Auswirkungen auf die Altersvorsorge und so, also so, das nehme ich immer gern als Beispiel, um zu zeigen, dass es auch ganz schön nach hinten losgehen kann natürlich. Und die Frauen haben ja gar keine Möglichkeit, also auch wenn diese Firmen zum Beispiel größer sind, was es ja auch gibt, die haben ja gar keine Möglichkeit, sich untereinander auch überhaupt kennenzulernen. Also so, jeder hockt da ja vereinzelt dann bei sich daheim am Schreibtisch. Und ja, da gibt's natürlich noch ein paar andere Beispiele von solchen Plattformen, die genauso arbeiten, die teilweise ja dann nicht mal in Deutschland ansässig sind, also wo dann auch viele deutsche Gesetze nicht gelten. Und das sind natürlich Auswirkungen, die sind jetzt schon da. Und da gibt es auch noch keine guten politischen Antworten darauf. Und das Thema Ausbeutung und Selbstausbeutung ist im Bereich digitalem Arbeiten natürlich schon auch groß. Also da muss man schon sehr aufpassen. Im Grafikbereich gibt es zum Beispiel auch viel, dass dann teilweise sogar kostenlos irgendwelche Grafikarbeiten gemacht werden und danach wird erst ausgewählt, wer genommen wird. Also und das sind so Dinge, das ist schon heftig, ja. Also so, ja, nicht, natürlich nicht nur Chance. Also so ist immer, wenn solche Veränderungen stattfinden, also so, nur weil es eine schönes, hehre Idee hinter diesem New Work steht, heißt ja nicht, dass nicht so die harte Marktwirtschaft, der Kapitalismus da nicht auch voll zulangt. Und natürlich wird es gemacht. Also so auch Entgrenzung der Arbeitszeiten ist da ja auch das nächste Stichwort. Wenn ich ganz, ganz toll und immer und überall arbeiten kann und so flexibel und toll meine E-Mails auf dem Handy habe, ja, dann habe ich die halt auch immer auf dem Handy. Dann habe ich auch im Urlaub die auf dem Handy. Da habe ich die ja auch nachts um 23 Uhr auf dem Handy und schalte vielleicht nie richtig ab. So, ja, also so, das sind auch Auswirkungen, sollte man auf gar keinen Fall quasi alles schönreden oder solche Dinge irgendwie unter den Teppich kehren. Da muss man auch thematisieren und drüber sprechen. Also so, es hat ja nicht nur alles Vorteile.
Auf ein Stichwort würde ich jetzt gerne nochmal zurückkommen. Du hast vorhin erzählt, New Work und Netzwerke, dass dir das auch ein wichtiges Thema ist. Wie sind die miteinander zusammenzubringen?
Ja, wir haben jetzt viel über so wirtschaftliche Bereiche auch gesprochen und wie es in Unternehmen dann ist und so weiter. Aber was ja mit New Work oder mit den Gedanken dahinter, was da ein ganz großer Bestandteil auch ist, wo wir jetzt noch gar nicht so im Detail drauf gekommen sind, ist ja auch die Art, im Geschäftsleben oder im beruflichen Feld zu agieren und sich zu vernetzen. Und ich nenne es immer vernetztes Denken, weil es geht nicht mehr, also sowas wie Coworking Spaces sind ein ganz klassischer Ausdruck davon zum Beispiel. Also ein echter Coworking Space, da geht es ja nicht darum, dass ich allein an meinem Schreibtisch sitze und mein Zeug an meinem Laptop runterarbeite, sondern da geht es darum, dass man versucht, sich gegenseitig zu helfen, dass man in Kontakt kommt, dass man Kontakte knüpft, dass man Empfehlungen ausspricht und so weiter. Also wirklich so ein Co-Arbeiten auch, ja. Und das illustriert ganz gut, was mit diesem vernetzten Denken auch gemeint ist. Also so, man geht ganz stark, oder die Grundprämisse dahinter ist, dass man durch Vernetzung, durch Kollaboration, durch Zusammenarbeit gemeinsam mehr erreicht. Das heißt, ich gebe auch mein Wissen oder Teile meines Wissens, sicherlich, das heißt jetzt nicht, arbeite immer und überall kostenlos, weil alle so nett sind, das meine ich damit nicht, also das vielleicht nochmal vorausgeschickt, sondern das heißt, gib Teile davon ja schon auch kostenlos her, aber jetzt nicht einfach so, sondern in eine Gemeinschaft rein auch. Also so, das kann ganz verschieden definiert sein auch. Also ob das dann, wie gesagt, der Coworking Space ist, in dem ich arbeite, wo ich mich einbringe, ob das, weiß ich nicht, ganz klassisch mein Amt bei der IHK ist oder ob das mein Verein ist, ob das vielleicht mein Berufsstammtisch ist, wo ich mich einmal im Monat treffe, wie auch immer. Also so, wir alle haben ganz, ganz viele Bereiche und Netzwerke, wo wir sowieso schon drin sind und aktiv sind. Und da geht es dann eben darum, auch dann diese Bereiche wieder viel stärker auch miteinander zu vernetzen. Ja? Nur weil ich jetzt jemanden, keine Ahnung, aus der Eltern-Kindergarten-Gruppe kenne, heißt es ja nicht, dass die Person nicht vielleicht nicht für mich direkt, aber für jemand anders aus meinen Netzwerken oder aus meinen Umfeldern interessant sein könnte. Also es geht auch ganz viel darum, immer zu verknüpfen. Und das meine ich mit dem vernetzten Denken. Dass wenn mir zum Beispiel, wie gesagt, beim Kindergartenfest eine andere Mutter erzählt, sie arbeitet da und da oder macht gerade dieses und jenes, dass man selber dann, wie gesagt, direkt schon mitdenkt, nicht nur an sich selber denkt, sondern eben halt auch, ach ja, stimmt, da war doch hier der Stefan, der mir neulich was aus dem Bereich erzählt hat. Und dann auch wirklich im nächsten Schritt die Leute dann miteinander verknüpft und einfach, ja, verschiedene Lebensbereiche, verschiedene Arbeitsbereiche, ob Ehrenamt, ob beruflich, und es ist ja bei vielen oder bei Selbstständigen wahrscheinlich schon immer nicht so klar zu trennen, aber dass man diese Vernetzung auch selber nochmal aktiv vorantreibt und eben nicht unbedingt zum eigenen Vorteil, weil also eigentlich ist ja ein Großteil der Netzwerkarbeit ist reingeben. Also man gibt erstmal viel rein oder eigentlich auch immer. Also ein aktives, ein gutes Netzwerk ist eins, wo viele viel reingeben. Und wenn man das tut, kommt auch immer was zurück. Also wie und in welcher Form, das lässt sich immer schwer vorhersagen. Und es gibt sicherlich Netzwerke, die zum Beispiel beruflich relevanter für einen Sinn oder andere Netzwerke, die einem privat ganz viel bringen oder so. Also so, das will ich jetzt gar nicht bewerten, und das eine ist mehr oder weniger oder wertvoller oder nicht wertvoller als das andere. Darum geht's, glaube ich, nicht, sondern um den Gedankengang dahinter, dass wenn ich das tue, kommt auch was zurück und es ist, ja, viele verstehen das, glaube ich, so beim ersten Hören nicht so richtig. Es geht jetzt nicht darum, vollkommen samaritermäßig, uneigennützig, ständig durch die Welt zu schweben und allen zu helfen, sondern einfach logische Verknüpfungen zu machen. Leute dadurch, ich sehe das immer wie so ein Mobile, ne? Also wenn sich eine Stelle anfängt zu bewegen, dann kommt das ganze Ding in Bewegung und dann passiert was. So, was dann, wie gesagt, wie das genau ausgeht und was genau passiert und wie arg es schwingt oder ob es nur kurz schwingt, wie auch immer, das weiß man nicht, ja. Aber das Vertrauen darin, dass es auf jeden Fall irgendwas bringt und irgendwann auch einem selber was bringt, das ist halt dann so eine, ich sag mal, so eine Grundherangehensweise auch, die für mich eben, wie gesagt, unter diesem Stichwort vernetztes Denken, vernetztes Arbeiten ganz, ganz stark auch mit dieser New Work Philosophie eben auch zusammenhängt.
Finde ich ein sehr schönes Bild, auch gerade für ein Netzwerk wie die Bücherfrauen. Ja, vor allen Dingen, dass wenn an einer Stelle was schwingt, dass es dann auch vielleicht Schwung ins ganze Netzwerk bringt, ist vielleicht auch ein schönes Schlussbild. Also das Thema gibt, glaube ich, ganz viel her, und ich bin sehr gespannt auf Stuttgart und die Jahrestagung und deinen Workshop. Jetzt aber erstmal vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke. Ich freue mich auch schon.
Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.